HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Es geht darum, dass einzelne Egos, die immer noch stärker und kräftiger und lauter und schriller werden müssen, sich in Konkurrenzkämpfen gegen andere befinden. Und in den guten Phasen der Popmusik ging es immer darum, dass man gemeinsam eine Party feiert, der alle gleich sind und in der alle Unterschiede, egal was sexuelle Orientierung angeht oder ethnische Herkünfte etc., einfach aufgehoben ist. Und das gibt's nicht mehr.
Sagt der Musikjournalist Jens Balzer zum Zustand der aktuellen Popmusik. Der Populismus macht sich im Pop breit und kaum jemand nimmt das war. Antisemitismus, Sexismus, Schwulenfeindlichkeit, alles kein Problem. Es scheint so, wenn wir in die jüngere Geschichte auch der deutschen Popmusik schauen. Wir schauen genau hin, unter anderem in dieser Ausgabe der HR Info Kultur. Popmusik ist ein internationales Phänomen. Viele meinen, die ersten Erfolge von Elvis Presley markieren den Beginn der Popkultur, also Mitte der 50er Jahre. Elvis, the Pelvis, Elvis das Becken konnte damals mit einem einfachen Hüftschwung die Jugend zum Durchdrehen bringen, vor Begeisterung und die Alten auch vor Entsetzen. Pop provoziert und bringt damit sich und auch die Gesellschaft ständig weiter, international, rund um die Welt. Pop lässt aber auch Kulturen zusammenkommen und daraus immer etwas Neues entstehen. Wie das Vermischen von Stilen und Kulturen, Sounds und Strömungen Pop geschaffen hat, zeigt jetzt eine Ausstellung in Paris. Sabine Wachs war für uns da.
Wir beginnen in den 60er Jahren, als würden wir in einen Nachtclub gehen. Wir beginnen mit dem Ska.
Avec du Ska.
Der Eingang zur Ausstellung Paris-Londres Music Migrations ist einem Nachtclub nachempfunden. Auf einer großen Leinwand im dunklen Raum tanzen afro-karibische Einwanderer zu jamaikanischem Ska in einem Club in London Anfang der 60er Jahre. Auf einem kleinen Fernsehbildschirm flimmern The Equals. Der Name der Gruppe sagt schon alles, erklärt Kurator Stéphane Malfett, die gleichen. The Equals waren die erste ethnisch gemischte Popgruppe im London der Nachkriegszeit, gegründet 1965 von den jamaikanischen Einwandererzwillingen Durbin und Lincoln Gordon. Während in London vor allem die karibischen Einwanderer, insbesondere die Jamaikaner, die Musik der frühen 60er Jahre aufmischten, brachten die Algerier den Rock nach Paris. Viele der Pieds Noirs der Algerien-Franzosen haben neue Bands gegründet. Sie kannten den Rock'n'Roll aus Nordafrika. Da wurde diese Musik vor allem auf den amerikanischen Stützpunkten gespielt. Im Pariser Viertel Barbès entsteht eine große orientalische Musikszene. Die Ausstellung zeigt Fotos aus den arabischen Cafés der Zeit. Eine Videojukebox aus den 60ern spielt die passenden Musikclips ab. Viele Migranten schaffen sich durch die Musik, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht haben, eine Art Identität im Gastland und nutzen sie, um gegen die ausländerfeindlichen und rassistischen Strömungen zu protestieren. In London vor allem mit dem Karneval von Notting Hill, der die Soundsystems auf die Straße brachte, erklärt Kuratorin Angeline Escafré-Dublé. 1958 gibt es die ersten Ausschreitungen zwischen karibischen Einwanderern und Weißen. Und die karibische Community in Notting Hill gründet den Karneval, der sich 1966 auf die Straßen Londons verlagert und die Musik, vor allem den Reggae, bekannt macht. Heute ist der Karneval ein großes und cooles Straßenfest. Bis in die 80er Jahre hinein aber kam es immer wieder zu rassistischen Ausschreitungen. In Frankreich begleitet die Musik der Migranten vor allem die Demonstrationen und Streiks im Mai 68. Die Musik begleitet die Proteste, aber die Proteste sind auch Ausschlag für große Musikevents. Zum Beispiel Afrika Fête, ein Festival in Paris, das die afrikanischen Migranten unterstützt und auf deren schlechte Lebensbedingungen aufmerksam macht.
Qui va se transformer en événement musical tout à fait important.
Bei großen Konzerten wie Rock Against Racism in London oder Rock Against Police in Paris tragen Musiker mit und ohne Migrationshintergrund die politische Debatte ab Ende der 70er Jahre auf die Bühne. Plakate von SOS Racisme mit der Aufschrift Ne touche pas mon pote, fass meinen Freund nicht an, die auch heute wieder auf Demonstrationen gegen Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus in Frankreich hochgehalten werden, sind in der Ausstellung zu sehen.
This exhibition right now is very timely.
Die Ausstellung kommt genau zur rechten Zeit, sagt der jamaikanischstämmige britische DJ, Musiker und Regisseur Don Letts. Eine komplette Vitrine der Ausstellung ist ihm gewidmet. Ihm, der als DJ im London der 70er Jahre jamaikanische Musik wie den Dub-Reggae in die Clubs brachte.
Because of Trump, He's using culture to divide the people.
Denn Leute wie Trump nutzen heute die Kultur, um Menschen zu spalten. Das ist lächerlich, aber verbreitet sich leider immer weiter auf der Welt. Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedliche Kulturen zusammengebracht werden. Die Ausstellung ist ein Bekenntnis zur Kultur.
So this exhibition is a testament to culture.
Zu unserer Kultur gehört seit ein paar Jahren offenbar auch der Populismus. Einfache Antworten auf komplizierte Fragen und vermeintliche Sündenböcke werden gesucht. Das konnte sich im Pop bis jetzt nicht wirklich durchsetzen. Falsch, sowas gibt's schon seit fast 20 Jahren auch in der deutschen Popmusik, sagt der Musikjournalist Jens Balzer. Und es nimmt immer weiter zu. In dieser Woche ist Jens Balzers Buch Pop und Populismus über Verantwortung in der Musik erschienen, das zeigen will, wie weit der Populismus schon in der Musik gekommen ist. Ich habe mit Jens Balzer gesprochen und wollte erstmal wissen, wann er den Populismus im Pop denn entdeckt hat. Denn er bringt das ganz klar mit der Echo-Verleihung vom vergangenen Jahr in Verbindung. Als die Rapper Kollega und Farid Bang mit der Textzeile »Mein Körper« definierte als von Auschwitz-Insassen traurige Berühmtheit auch außerhalb der Hip-Hop-Szene erlangt haben.
Das Buch beschäftigt sich erstmal mit den Skandalen so der letzten anderthalb Jahre. Da kam der Populismus in den Pop, zumindest im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Echo-Skandal rund um Kollega und Farid Bang und diese antisemitischen Textzeilen und diese Art von trostloser Sexismus und diese wahnsinnige Homophobie und auch wie dann da auch irgendwie in so jovialem Ton dann irgendwie die Terroranschläge auf Charlie Hebdo und in den Weihnachtsmarkt in Berlin gefeiert werden. Das irgendwie, insofern war die Frage erstmal gar nicht, wie kommt der Populismus da rein, sondern warum haben wir so lange irgendwie gar nicht kapiert, wie populistisch und wie nach rechts gewandert irgendwie weite Teile der Mainstream-Popmusik mittlerweile schon sind. Warum braucht es erstmal so einen Echo-Skandal, damit die Öffentlichkeit dahin guckt?
Kritik kommt ja bei den Musikern nicht so wirklich an. Sie übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte. Kritik wird als ja, linksgrün versiffter Mainstream abgetan oder die Kritiker gehören einfach nicht dazu und kapieren die Regeln nicht. Was kann man diesem Populismus im Pop denn entgegensetzen?
Nee, erstmal muss man sehen, dass es tatsächlich die gleiche Strategie ist, die auch populistische Politiker anwenden. Ne? Also diese sexistischen, antisemitischen Textzeilen. Hinterher ist aber niemand schuld, ne? weil sie selber zwar Uneigentliches sprechen, das den Regeln des Battle Rap folgt. Die Plattenfirma Bertelsmann zieht sich raus, wir haben das ja nur vertrieben. Und die Echo-Leute sagen, ja, wir richten uns ja nur nach den Verkaufszahlen. Also die ganze Welt wird mit Auschwitz-Gags überflutet und keiner ist irgendwie schuld. Dem, da muss man erstmal sagen, so, das geht so nicht. Und das ist natürlich auch die gleiche Strategie, mit der dann, sagen wir mal, die Kollegen von der AfD den Holocaust als Vogelschiss bezeichnen und hinterher sind sie nur mit der Maus ausgerutscht. Also wenn man das historisch so betrachtet, kann man sehen, das war doch ganz interessant, auch für mich beim Schreiben des Buches, wie diese Arten der politischen, kulturpolitischen oder kulturellen Verantwortungslosigkeit, bevor sie im Rechtspopulismus zum Common Sense wurden oder zum breit angewendeten strategischen Mittel, sich eigentlich schon seit Anfang der Nullerjahre in der Popkultur finden. Gerade in dem Feld, das von Leuten dominiert wird, dass die AfD eigentlich als Hauptgegner ausgemacht hat, nämlich von migrantisch geprägten und muslimisch geprägten Rappern, die sich gewissermaßen als nützliche Idioten dieses im Vorfeld dieses im allgemeinen Rechtsrucks in der Gesellschaft irgendwie angeboten haben, um dann schon mal so diesen, also auch Turns zum patriarchalen, sexistischen, homophoben Rhetoriken irgendwie vorzunehmen.
Könnte es nicht auch sein, dass Sexismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Homophobie im Pop nicht aus politischen oder inhaltlichen Gründen genutzt wird, sondern nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich meine, wir reden jetzt auch drüber.
Ja, natürlich geht es auch darum zu provozieren irgendwie und besonders krass zu sein. Also dieses, man muss immer noch krasser und immer noch sich irgendwie an Schrillheit immer noch stärker überbieten, spielt natürlich eine Rolle irgendwie, um Aufmerksamkeit gerade im Internet zu gewinnen. Und diese Musik kursiert ja vor allem über die sozialen Medien. Plattenfirmen im klassischen Sinne spielen da ja erstmal keine Rolle mehr. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass wenn man sieht, dass zum Beispiel Kollege, wie es mit Kollege und Farid Bang ist, dann frage ich mich schon, kann man das überhaupt noch als Provokation bezeichnen? Weil es wurde ja eigentlich niemand damit provoziert. Das wurde 30 Millionen Mal gestreamt mit Auschwitz-Gags, ohne dass sich irgendjemand darüber aufgeregt oder in irgendeiner Weise echauffiert hätte. Es ist offensichtlich eher in ganz breiten Gesellschaftsbereichen ist es Normalität geworden, sich mit solcher Rhetorik abzufinden und selbst wenn man vielleicht die politischen Implikationen nicht teilt, das doch zumindest so als Zeichen der Krassheit irgendwie wegzuschmunzeln. Und diese Normalisierung finde ich so beunruhigend. Also wenn es wenigstens noch irgendwie größere Mengen von Menschen dadurch provoziert werden, da wäre noch was los. Dann könnte man sagen, es gibt noch einen gesellschaftlichen Gegenimpuls, gesellschaftlichen Widerstand von der emanzipatorischen Seite, aber nicht mal das war ja noch da. Mhm.
Herr Balzer, in den sagen wir mal 50er, 60er Jahren war Popkultur eine Revolte der Leute, die anders sein wollten. Lange Haare, raus aus den braven Klamotten, freie Sexualität. Was ist der Unterschied der populistischen Provokation im Pop zu der von früher?
Mir scheint ein entscheidender Unterschied zu bestehen zwischen dem, sagen wir mal, Provokationen oder Grenzüberschreitungen der Gegenwart und denen der Vergangenheit im Pop. Wir haben es nämlich heute mit allein individuierenden Grenzüberschreitungen zu tun. Es geht ja nicht mehr darum, dass man, sagen wir mal, das Recht einer Minderheit irgendwie oder Empowerment für eine Minderheit, die sich irgendwie unbehaust fühlt in der Gesellschaft, sich unterdrückt fühlt oder die ein anderes Leben, sondern wie die Hippies oder dann auch die Punkrocker irgendwie jenseits der vorgefertigten Biografien ihre Eltern führen wollten. Das ist ja nicht der Fall. Es geht bei diesen Krassheitsprovokationen, die ja wesentlicher Teil für den Rechtsruck in der Popkultur gerade sind, mir geht es immer darum, dass man einzelne Egos immer noch größer werden. Dafür ist Kollege ein ganz gutes Beispiel. Ne? Also er ist halt der Boss. Ne? Es geht um die Boss-Strategien. Es geht halt irgendwie darum, dass irgendwie einzelne Egos, die immer noch stärker und kräftiger und lauter und schriller werden müssen, sich in Konkurrenzkämpfen gegen andere befinden. Und es geht immer um Konkurrenzkampf-Antagonismus. Und in den guten Phasen der Popmusik ging es immer darum, dass man gemeinsam eine Party feiert, der alle gleich sind und in der alle Unterschiede, egal was sexuelle Orientierung angeht oder ethnische Herkünfte etc., in der das eigentlich für die Dauer einer Nacht oder eines Festivals oder wie auch immer eines popkulturellen Events einfach aufgehoben ist. Und das gibt es nicht mehr.
Ja, und es befruchtete sich ja auch. Also Pop erneuert sich ja ständig. Erneuert denn der Populismus im Pop auch irgendwas?
Rockmusik gerade muss wieder eher mit so heimatlichen Traditionsmodellen, also wie hier in Berlin schon länger der Mittelalter-Rock irgendwie spielen, um große Mengen von Menschen zu erreichen. Das zeigt schon, dass auf so eine generelle Verschiebung auch ins traditionell Konservative bei den Rockmusikhörern. Andererseits ist es bei den Rechtspopulisten und ihren subkulturellen Armen, also zum Beispiel bei der identitären Bewegung im Besonderen so, dass die eigentlich gar keinen Soundtrack haben. Also gibt es so einen identitären Rapper aus Halle, Komplott heißt der, das war es dann im Wesentlichen. Aber auch schon. Und je ernster man die kulturpolitischen Vorstellungen der neuen Rechten nimmt, dass es nämlich also die akzeptable Kultur nur eine ist, die aus einer deutschen Traditionslinie kommt, die von weißen, heterosexuellen Männern geprägt wird, muss man natürlich sagen, irgendwie deutscher, weißer, heterosexueller, männlicher Pop, das ist schon sehr eng von dem, weil Popmusik natürlich per se hybrid ist und von der, Sie haben es gerade schon gesagt, kulturellen Vermischung lebt. Es gibt ja keine Rockmusik ohne Blues und der Blues ist bekanntlich afroamerikanisch und schon der Blues ist eigentlich für den weißen Rechten irgendwie, weil er halt von Afroamerikanern erfunden wurde, eigentlich nicht akzeptabel, weil nicht zur eigenen Traditionslinie gehörig.
Wenn sich bis jetzt Musiker und Künstler politisch geäußert haben, dann war das eher ja links-links-liberal, so in diese Richtung. Schadet sich denn heute ein Künstler, wenn er sich eindeutig populistisch äußert?
Naja, ein Künstler schadet sich heute generell, wenn er sich politisch äußert, er schadet sich aber auch, wenn er sich politisch nicht äußert. Mhm. Also das wissen wir beide als Journalisten. Ja, man kann ja, wir leben in einer medialen Situation, wo man machen kann, was man will. Man wird in den sozialen Netzwerken beschimpft. Also wenn man sich äußert, wenn man sich politisch positioniert, ist es falsch, weil man die Hälfte seines Publikums verliert. Wenn man sich nicht positioniert, ist dann die andere Hälfte beleidigt, weil man irgendwie keine Stellung nimmt. Das ist eine relativ komplizierte Situation für Künstler und Künstlerinnen gerade irgendwie. Man muss auch sehen, dass es in der öffentlichen Debatte, wenn es zum Beispiel um Musik ging, schon lange eigentlich nicht mehr um Musik als Kunst geht, sondern nur noch darum, welche politischen Haltungen sich damit verbinden. Das scheint, ist natürlich auch eine problematische Entwicklung, die durch diese Art der Debattenkultur befeuert wird, in der wir uns gegenwärtig befinden.
Sagt der Musikjournalist Jens Balzer. Wir haben über sein Buch Pop und Populismus, über die Verantwortung in der Musik gesprochen, das in dieser Woche in der Edition Körber erschienen ist. Einer, der der deutschen Gesellschaft schon vor über 50 Jahren ziemlich kritisch zugeschaut hat, war Rainer Werner Fassbinder. Er hat scheinbar völlig übertrieben gezeigt, was sich von den 60ern bis in die 80er Jahre in der BRD abgespielt hat. Teilweise hat man erst viel später kapiert, was er damit wirklich sagen wollte. Weltweit will man wissen, was Fassbinder erzählt, und so gab es zum Beispiel vergangenen Sommer eine Retrospektive in Australien, das New Yorker Museum of Modern Art hat seine Filme gezeigt oder auch die Cinémathèque Française in Paris. Und jetzt ist Rainer Werner Fassbinders kompletter Nachlass nach Frankfurt gekommen und da soll er auch bleiben, im eigens eingerichteten Fassbinder Center. Corinna Tertel war für uns da.
Isabel Bastian geht auf eines der Metallregale zu.
Wir haben hier Angst, Essen, Seele auf oder 8 Stunden sind kein Tag, die Fernsehserie von Rainer Werner Fassbinder, die Ehe der Maria Braun, Berlin-Alexanderplatz.
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Filminstitut und Filmmuseum kennt sie die Schätze in den roten Pappboxen. Fein säuberlich sind diese übereinander gestapelt in dem gut und konstant auf 18 Grad gekühlten Archivraum.
Das ist natürlich dann hier das ganz Besondere, dass wir hier auch wirklich die Original-Handschriften von Rainer Werner Fassbinder haben. Ich guck mal gerade in diese Kiste rein. Hier haben wir zum Beispiel das Drehbuch. Ein Schulheft, was beschriftet ist mit Heilige Nutte, RWF 70. Es geht los mit Hotelhalle. Groß. Flüstert Bab, siehst du, wie der Feuer gibt. Ricky und Mark. Ricky gibt Mark Feuer, hält dabei Marks Hand fest, lächelt.
Und Rainer steht in den Stablisten, wenn er selbst mit von der Partie war in seinen Filmen. Wie in dem Film Warnung vor einer heiligen Nutte.
Also du noch möglichst eine Nummer Stuttgart zu kriegen. Bitte Sie. Ja, ich warte.
Den kompletten, umfangreichen Schriftgutnachlass des Filmemachers hatte die Berliner Rainer-Werner Fassbinder Foundation 2018 nach Frankfurt gegeben. Jeder Papierschnipsel aus dem umfangreichen filmischen Schaffen des großen Regisseurs ist feinsäuberlich archiviert. Von akribisch gezeichneten Szenenfolgen, teils mit Strichmännchen, teils mit Kaffeerändern oder Zigarettenasche auf dem Papier, über Dialoglisten und Filmplakate bis hin zu jeder feinsäuberlich abgehefteten Quittung. In den Aktenordnern von Fassbinders Mutter, die sich um die Buchhaltung von Sohnemanns Filmschaffen gekümmert hatte. Warum das alles ausgerechnet nach Frankfurt gekommen ist? Juliane Lorenz, Hüterin von Fassbinders Nachlass, jahrelang Cutterin von etlichen seiner Filme und auch jahrelang seine Lebensgefährtin, hatte diese Entscheidung so begründet.
Na, erstmal die Liebe zu Frankfurt, die auch der Rainer hatte. So einfach ist das. Er war ja hier mal in der Stadt auch tätig. Für ihn war diese Stadt immer eine offene Stadt, eine Stadt ohne Vorurteile, natürlich mit auch Problemen, das hat jede Stadt. Und damals war diese Stadt ja auch noch sozusagen eine Stadt, die frei nach oben wuchs. Und er fand das spannender als die ordentlichen Städte, nenne ich das mal so.
Und es ist die enge Verbindung zwischen der Rainer Fassbinder Foundation und dem DFF, dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt, die die Erben überzeugt haben, den Nachlass in gute Hände nach Frankfurt zu geben. Die Direktorin, die Amerikanerin Ellen Harrington.
With the opening of the Fassbinder Center, it's the first time.
Mit diesem Center, sagt sie, haben sie zum ersten Mal die Sammlungen des Filminstituts und Museums unter einem Dach, mitten in Frankfurt, geöffnet für Studierende, Wissenschaftler und Interessierte, die sich bei ihnen anmelden. Das heißt, mitten im Herzen von Frankfurt kann man jetzt anhand von vielen Objekten Filmgeschichte persönlich studieren.
In person with objects.
Fassbinders Nachlass ist aber nur ein Bestandteil des Fassbinder Centers Frankfurt in der Eschersheimer Landstraße. Auf rund 1000 Quadratmetern ist hier ein Forschungszentrum für den neuen deutschen Film entstanden. Isabel Bastian öffnet eine weitere Tür im Center.
Wir haben auch noch einen Archivraum hier, Filme der 30er bis 60er Jahre. Hier haben wir das Archiv von X-Filme, das heißt von den Filmemachern Tom Tykwer, Dani Levy und Wolfgang Becker und betreten das Archiv von Volker Schlöndorff.
Requisiten und Kostüme gibt's auch im Center. Dokumente von 120 Filmschaffenden sind außerdem unter dem neuen Dach zu finden, darunter von Maria und Maximilian Schell oder Arthur Brauner. Und das Deutsche Filminstitut und Museum feiert gerade sein 70-jähriges Bestehen. Direktorin Ellen Harrington freut sich, dass sie zu diesem Jubiläum auch das neue Fassbinder Center eröffnen kann.
It's really incredible that over time we've grown so much and we're thrilled that we can cut a ribbon for one of our new projects at the same time.
Rainer Werner Fassbinders kompletter Nachlass ist in Frankfurt im eigens eingerichteten Fassbinder Center. Am Montag wird's in der Eschersheimer Landstraße eröffnet und gleichzeitig feiert das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum seinen 70. Geburtstag. Sascha Stanisic ist Anfang 40. Seine Bücher sind vorne in den Bestsellerlisten und sie werden mit hochrangigen Literaturpreisen ausgezeichnet. Er ist ein Autor verschiedener Heimaten, geboren in Jugoslawien, familiär verwurzelt in Bosnien, Bürgerkriegsflüchtling und er ist schon lange ein deutscher Autor, der auch auf Deutsch schreibt. Sein Lehrer hatte sein Talent entdeckt und den Schüler Sascha, der noch ganz frisch, aber sehr begabt mit der deutschen Sprache umgehen konnte, ermutigt weiterzumachen. Seitdem schreibt er. All diesen Herkunftsspuren geht er in seinem neuen Roman Herkunft nach. Frank Statzner stellt das Buch vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Herkunft ist ein spannendes und vielsagendes Buch, denn Stanišić sucht die Spuren seiner Herkunft nicht nur im Gestern, sondern auch im Heute und auf dem Weg dazwischen. Tito und Eichendorff, der Patron des untergegangenen Jugoslawien und der deutsche Romantikdichter, beide sind wichtige Figuren im Herkunftskosmos von Sascha Stanišić. Weil seine Mutter Muslimin ist, musste die Familie im Balkankrieg aus Bosnien vor den Serben fliehen und landete in Deutschland. Jahre später, als seine Eltern Deutschland verlassen mussten, konnte Stanišić gnädige Behördenleute überzeugen, dass er vom Schreiben leben kann. Er durfte bleiben und konnte ein Stern am deutschen Literaturhimmel werden.
Worum es geht.
Stanišić erschließt sich seinen Herkunftskosmos über verschiedene Wege. Einer führt ihn in die Vergangenheit und zu den Traditionen seiner Vorfahren. In einem fast verlassenen Dorf in den bosnischen Bergen begegnet er einigen Lebenden und beim Picknick mit ihnen auf dem Friedhof noch mehr Toten mit seinem Namen. Seine Großmutter führt ihn dorthin. »Du kommst von hier«, sagt ein Verwandter lapidar mit Blick auf die Berge und die Gräber. »Aber ist das so klar?«
»Ich habe Wasser aus dem Brunnen meines Urgroßvaters getrunken und schreibe darüber auf Deutsch. Das Wasser hat nach der Last dieser Berge geschmeckt, die ich nie tragen musste, und nach der beschwerlichen Leichtigkeit der Behauptung, dass einem etwas gehört. Nein, das Wasser war kalt und hat wie Wasser geschmeckt. Ich entscheide. Ich.«
Stanišić findet Herkunft auch in einem Vorort von Heidelberg. Dort landet er mit den Eltern nach der Flucht vor dem Bürgerkrieg. Was in Bosnien der Friedhof war, ist hier die Aral-Tankstelle. Ein Treffpunkt, der Gemeinschaft möglich macht, jenseits von Geburt, Sprache und Religion. Eine neue Herkunftslinie entsteht. Herkunft ist auch die neue Sprache, die neue Kultur. Auch dafür findet Stanišić ein Bild. Heidelberg mit der Schlossruine, die in der Landschaft steht, als wäre sie von Romantikern gezielt dorthin gesetzt worden. Und wieder markiert ein Ereignis das Ankommen im Neuen. Der Deutschlehrer bewegt Stanišić, seine Gedichte auf Deutsch zu schreiben und fördert ihn. Die Brücke in die Vergangenheit bleibt dennoch bestehen. Die geliebte Oma in Bosnien wird dement und stirbt. Stanišić schreibt gegen ihr Vergessen an. Wo Fakten nicht mehr rekonstruierbar sind, hilft Fiktion. Ein literarischer Weg, die Zufälligkeit von Herkunft zu beschreiben.
Wie es geschrieben ist.
Stanišić ist ein Geschichtenerzähler und Erfinder. In Herkunft läuft er zu Großform auf. Spielerisch verbindet er Fakten, Fiktion und sogar Fantastisches. Sicher jongliert er mit der Sprache. So entsteht aus einem autobiografischen Ansatz ein Roman. So schafft er Bedrückendes mit Witz zu verbinden, Empathie und Erkenntnis. Um das Zufällige im Leben zu betonen, gibt er zum Ende des Buchs sogar unterschiedliche Erzähllinien zur Auswahl. Jeder Leser kann sich das Ende aussuchen oder verschiedene Wege ausprobieren.
Wie es gefällt.
Ich finde, Herkunft ist ein Highlight in diesem Bücherfrühjahr. Ein Buch über Migration und Integration, das sehr klar ist, aber sicher an populistischen Zuspitzungen vorbeisteuert. Sogar mehr. Aus der Erkenntnis, dass Herkunft mehrheitlich auf Zufall beruht, entwickelt Stanišić den Optimismus, dass sie nicht schicksalhaft sein muss, sondern mit starkem Willen und Fantasie gestaltbar sein kann. Ein paar positive Zufälle auf der Strecke braucht es freilich auch.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Frank Statzner hat Herkunft von Sascha Stanišić vorgestellt. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Das nächste Buch, das vom Kolumnisten, Dichter oder Sänger Wiglaf Droste erscheint, wird posthum rauskommen. Am Mittwoch ist der Mann mit dem ironischen Blick auf die Welt im Alter von 57 Jahren gestorben. Er hat für die Taz, Junge Welt oder die Titanic geschrieben. Und das letzte Gedicht, das Wiglaf Droste veröffentlicht hat, heißt Alles gut, und er hat es auch noch selbst eingesprochen.
Alles gut, alles gut. Warum ist jetzt alles gut? Immer, immer alles gut. Bis das Hirn im Hintern ruht, sagen alle, alles gut. Nicht nur manches, alles gut. Manches aber ist empörend oder schlimm, das wirkt sehr störend. Dann ist nicht mehr alles gut. Und schnell packt sie zu, die Wut.
Das war's in der HR Info Kultur. Die Sendung finden Sie in der ARD Audiothek und selbstverständlich auch auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.